Liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, Sie sind fit und können noch mal so 50, 55 Minuten zuhören. Ich hoffe, dass ich die zustande bringe. Ich bin ja eigentlich 45 Minuten gewöhnt. Und das mit einer Pause, aber dann noch mal 45 Minuten. Mein Herr und mein Gott, Jesus von Nazareth, der auferstandene und erhöhte Herr. Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph und Christ, behauptete, die Auferstehung Jesu Christi ist das einzig Neue in der Weltgeschichte. Die Auferstehung Jesu Christi ist das einzig Neue in der Weltgeschichte. Die einzige Neuigkeit seit Erschaffung der Welt, das einzig wirklich Neue im endlosen Rad des immer gleichen Wechsels von Frühling, Sommer, Herbst, Winter, von Geborenwerden, Leben und Sterben. Wenn Kierkegaard recht hat, dann ist das Evangelium von Jesus Christus eine wirklich frohe Botschaft, ja, eine geradezu umwerfende Freudenbotschaft. Aber zunächst auch hier, die Auferstehung Jesu ist eine umstrittene Angelegenheit. Nach empirischen Umfragen heute zu urteilen, hat die Botschaft von der Auferstehung in unserer Gesellschaft keinen guten Stand. Im besten Fall können viele Zeitgenossen mit der Auferstehungshoffnung nichts anfangen. Unvorstellbar kommt sie ihnen vor. Einfach zu schwer, um sie glauben zu können. Da liegt die fernöstliche Lehre vom Rad der Wiedergeburten, das heißt ja von einer neuen Chance im nächsten Leben, viel näher. Andere lehnen die Botschaft von der Auferstehung deshalb ab, weil sie von dem einen Leben schon genug haben. Alte Menschen haben häufig einen regelrechten Horror davor, dass sich ihre Schmerzen, ihre Einschränkungen bis in alle Ewigkeit fortsetzen sollten. Sie sind der Ansicht, Auferstehung, nein, danke, ein Leben reicht mir. Wieder andere sind der Meinung, dass die Botschaft von der Auferstehung ein Betrug ist. Schon im Neuen Testament wird ja der Verdacht geäußert, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben. Das Grab war zwar leer, aber nicht deshalb, weil Jesus auferstanden ist, sondern weil die Jünger den Leichnam heimlich beseitigt haben. Verblüffend ist nun Folgendes. Die Auferstehung war von Anfang an eine heiß umstrittene Angelegenheit und erstaunlicherweise nicht etwa bloß bei den Gegnern Jesu, sondern genauso bei den Jüngern Jesu, also bei seinen Anhängern. Keine Rede davon, dass die Jünger sich die Auferstehungsbotschaft ausgedacht haben könnten. Immer wieder heißt es in den Berichten von der Auferstehung wie ein wiederkehrender Refrain: Sie, die Jünger, glaubten es nicht. Sie glaubten es nicht. Sie glaubten es nicht. Die Nachricht von der Auferstehung musste sich gegen große Widerstände der ersten Zeugen erst durchsetzen. So verschieden die Begegnungen der Jüngerinnen und Jünger mit dem auferstandenen Jesus verlaufen, so stimmen sie doch alle in einem überein. Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi ist von Anfang an alles andere als selbstverständlich. Die erste Zeugin der Auferstehung, die in den Evangelien genannt wird, ist übrigens eine Frau. Bei Paulus nicht mehr. Bei Paulus, 1. Korinther 15, ist der erste Auferstehungszeuge Petrus. Erstaunlicherweise ist das in den Evangelien anders. Warum erstaunlicherweise? Es ist ja Maria Magdalena, die erste Zeugin der Auferstehung Jesu. Das ist wiederum für die Antike ganz ungewöhnlich. Frauen gelten damals, wie ich heute Morgen schon sagte, vor Gericht ja als nicht rechtsfähig. Also ihre Aussage hat keine Beweiskraft. Dazu kommt, dass es sich bei Maria Magdalena um eine etwas anrüchige Frau handelt. Sie hat bis zu ihrer Begegnung mit Jesus, wie wir heute sagen, als Prostituierte gearbeitet. Und zudem scheint sie in irgendeiner Weise okkult belastet gewesen zu sein. Und ausgerechnet diese Frau wird in den Evangelien übereinstimmend als erste Zeugin des auferstandenen Jesus genannt. Man könnte sagen, dass ihr Zeugnis geradezu eine Belastung für die Wahrheit der Auferstehungsbotschaft darstellt. So etwas kann sich niemand ausgedacht haben. Übrigens hat bis zum heutigen Tag die orthodoxe Kirche in ihrer Osterliturgie, also der Nacht des Ostergottes, der Liturgie des Gottesdienstes in der Osternacht, die Sequenz, dass die Maria Magdalena die Apostolin der Apostel gewesen sei. Die orthodoxe Kirche ist nicht gerade als sehr frauenfreundlich verschrien, ja, aber sie hat offensichtlich das für so wichtig gefunden von Anfang an, dass sie das bis heute in ihrer Liturgie beibehalten hat. Die berühmte Erzählung von den zwei Emmaus-Jüngern aus Lukas 24 zeigt, wie schwer es selbst den Jüngern fällt, den Auferstandenen zu erkennen. Wir haben erst überlegt, diese Emmaus-Geschichte hier an die Wand zu werfen, aber die ist furchtbar lang, trotz Bibelimpulstag, aber ich empfehle Ihnen, sie sich einmal in einer stillen Stunde durchzulesen. Lukas 24 finden Sie, sie ist ja eine der berühmtesten Auferstehungserzählungen, vielleicht sogar die berühmteste überhaupt. Sie ist deswegen zu Recht berühmt geworden, weil sie die Geschichte so menschlich erzählt, also die Geschichte von der Auferstehung und auch noch aus anderen Gründen. Offensichtlich sind die beiden Emmaus-Jünger nach dem Tod Jesu frustriert. Sie haben ja schon erfahren, dass angeblich Frauen Jesus gesehen hätten, aber das hat sie nicht beeindruckt. Im Gegenteil, sie haben wahrscheinlich Angst gehabt, dieser Hysterie selber anheimzufallen und haben deswegen beschlossen, Jerusalem zu verlassen. Also sie wollen Abstand gewinnen. Sie können einfach nicht mehr glauben. Und ausgerechnet diesen beiden Emmaus-Jüngern gesellt sich der Auferstandene auf ihrem Weg nach Emmaus zu. Es dauert lange, bis sie Jesus erkennen. Ihre enttäuschten Hoffnungen halten sie wie in einem Netz gefangen. Erst am Brechen des Brotes während der Abendmahlzeit im Gasthaus von Emmaus erkennen sie, dass der unbekannte Wanderer, der sie begleitet, niemand anderes als Jesus selbst ist. Ich komme noch darauf zu sprechen, warum sie ihn eigentlich nicht erkennen konnten. Ich habe Ihnen ja eben eine psychologische Erklärung gegeben. Die psychologische Erklärung ist, dass sie so in ihrer Trauer steckten, dass sie ihn nicht erkannt haben. Aber ich glaube nicht, dass diese Erklärung hinreichend ist. Für die Echtheit dieser Auferstehungsgeschichte spricht Folgendes. Was machen die beiden Jünger, nachdem Jesus sich ihnen zu erkennen gegeben hat und wieder verschwunden ist vor ihren Augen? Sie brechen sofort auf. Also sie laufen durch die Nacht zurück nach Jerusalem. Das war gefährlich. Es gab ja keine elektrische Straßenbeleuchtung oder auch keine S-Bahn, die gefahren wäre. Nein, sie müssen diesen Weg unter ihre Füße nehmen. Und dann passiert, in der Geschichte wird Folgendes berichtet. Als sie in Jerusalem ankommen, bei den Jüngern dort, den anderen Jüngern, da sind die noch wach. Das heißt doch, dass sie diesen Weg, die Emmaus-Jünger, diesen Weg gerannt sein müssen. So hat sie diese Botschaft, diese Erfahrung, nicht Botschaft, so sehr hat sie diese Erfahrung gepackt, dass sie alles daran gesetzt haben, um den übrigen Jüngern davon Mitteilung zu machen. Und dabei müssen sie die gleiche herbe Enttäuschung über sich ergehen lassen, wie Maria Magdalena sie erlebt hat. Keiner von den Jüngern glaubt ihnen. Es gibt für Jesus nur eine Möglichkeit, den Unglauben seiner Jünger zu überwinden. Er muss sich ihnen allen persönlich zeigen. Und genau das tut er. Auch die Begegnung des Auferstandenen mit dem ganzen versammelten Jüngerkreis hat jedoch so gar nichts von einem Triumph der Jünger an sich. So nach dem Motto, seht, wir haben es ja immer geglaubt, dieser Jesus, der wird nach 3 Tagen auferstanden sein und den Tod besiegt haben. Jetzt schauen wir uns vielleicht doch diese Verse noch an aus Markus 16, Vers 9 folgende. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Das sind die Emmaus-Jünger. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hätten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, und dann kommt die Beauftragung zur Weitergabe des Evangeliums in aller Welt. Also, wie der ungläubige Thomas, der ist ja sozusagen der Prototyp dieses Unglaubens der Jünger an die Auferstehung Jesu geworden, muss Jesus sie um ihres Herzens Härte schelten. Allerdings, und das ist das Erstaunliche, das hindert Jesus nicht, sie als seine Zeugen in alle Welt zu senden. Es sind also gerade die ungläubigen Jünger, die den Auftrag erhalten, das Evangelium von Tod und Auferstehung Jesu Christi in der Welt bekannt zu machen. Vielleicht hätten wir lieber schöne und problemlose Auferstehungsgeschichten, glatt und spannungsfrei. Wir sehnen uns angesichts der vielen negativen Nachrichten in den heutigen Medien nach positiven, nach aufbauenden Nachrichten. Und dennoch meine ich, ist es gut, dass die Auferstehungsberichte in den Evangelien den Unglauben der Jünger nicht verschweigen. Das wäre ja denkbar gewesen, dass dieser Unglaube mit einem Mantel des Vergessens von den Autoren der Evangelien überdeckt worden wäre. Paulus macht es ja so. Paulus schreibt ja nichts von dem Unglauben der Jünger im Hinblick auf die Auferstehung. Es ist gut, dass er nicht verschwiegen wird, dieser Unglaube. Die Jüngeren unter uns sind in der Schule zu kritischen Nachfragen erzogen worden. Und auch die Älteren sind im Lauf ihres Lebens skeptisch geworden. Allzu glatten Erzählungen glauben wir nicht. Wir sind der Meinung, sie sind unglaubwürdig. Die Auferstehungserzählungen sind keine glatten, keine spannungsfreien Geschichten. Und ich denke, gerade das macht sie glaubwürdig. auch dass sie nicht ohne weiteres miteinander zu harmonisieren sind. Auch das ist gerade ein Beweis für ihre Glaubwürdigkeit. Hier ist nachträglich nichts geschönt worden. So wie die ersten Zeugen es offensichtlich berichtet haben, so ist es geblieben. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Nur auf diese Weise gehen uns diese Geschichten etwas an und haben uns etwas zu sagen. Denn auch unser eigenes Leben ist nun einmal nicht makellos und spannungsfrei. Zu unser aller Leben gehören Brüche und Niederlagen, gehören Enttäuschungen und Versagen. Und gerade in ihrem Versagen und in ihrem Unglauben kommen die Jünger Jesus nahe. Die Konsequenzen der Auferstehung Jesu Christi. Zunächst eine ganz schlichte Konsequenz. Ganz egal, wie viel oder wie wenig Glauben wir haben, der Auferstandene macht sich auf den Weg zu uns und überwindet unseren Unglauben. Das können wir aus den Auferstehungsgeschichten zumindest auch lernen. Und zwar nicht nur einmal überwindet er unseren Unglauben, sondern immer wieder neu. Jesus Christus geht uns nach, auch wenn wir wie die Emmausjünger den Glauben vielleicht längst aufgegeben haben. Er sucht nach uns, bis er uns findet. So schwer verständlich und so unglaublich die Botschaft von der Auferstehung auch erscheinen mag, der Auferstandene überwindet unsere Vorbehalte. Er baut uns Brücken des Verstehens, dass wir es Schritt für Schritt lernen, der Botschaft zu vertrauen. Und er reicht uns wie den Emmausjüngern das Lebensbrot, das satt macht. Noch etwas anderes zeigen die Auferstehungsberichte. Der Auferstandene verlässt seine Jünger und seine Jüngerinnen nicht. Er hält es trotz ihres Unglaubens und ihres Versagens mit ihnen aus. Er bleibt bei ihnen, auch wenn sie am liebsten vor ihm und vor sich selbst davonlaufen würden. Und das gilt auch für uns heute noch. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das verspricht uns der Auferstandene. Das heißt doch, nach Adam Riese, dass Jesus wenigstens bis an unseren letzten Tag auf dieser Erde bei uns bleiben wird. Schließlich gibt die Botschaft von der Auferstehung Jesu unserem Leben einen ewigen Sinn. Und das gilt nun genauso für die schönen wie die problematischen Seiten unseres Lebens. Sogar die Verletzungen und Krankheiten des Leibes und der Seele haben eine Bedeutung. So schwer es uns vielleicht fällt, wir sollten uns eines klar machen. Das Auferstehungsleben, zu dem Jesus einlädt, das er uns verheißen hat, das ist nicht einfach die ewige Fortsetzung des bisherigen irdischen Lebens. Das ist das große Missverständnis der meisten unserer Zeitgenossen, die eben glauben, Auferstehung meine, es geht in alle Ewigkeit so weiter wie bisher. Nein, so ist es gerade nicht. Auferstehung bedeutet nicht Wiederbelebung. Auferstehung bedeutet Verwandlung. Und zwar eine grundlegende, umstürzende Verwandlung. Das kann man eben an Jesus sehen, an dem auferstandenen Jesus sehen. Er trägt bereits diesen verwandelten Leib. Und darum ist er zugleich Erscheinung und sinnenfällige Wirklichkeit. Er ist Erscheinung, deswegen erkennen ihn die Jünger nicht. Eine Erscheinung ist eine Erscheinung, die ist nicht sinnenfällig wirklich sozusagen. Da kann man denken, ist er es nicht. Deswegen geht Jesus als Auferstandener durch die Tür. Das kann nur eine Erscheinung, kann keine sinnenfällige Wirklichkeit. Wir können nicht durch die Tür gehen, ja, das kann man mal versuchen da hinten nachher. Da wird die Tür schnell zu Bruch gehen oder wir. Noch unmittelbar vor seiner Himmelfahrt heißt es, dass etliche seiner Jünger zunächst zweifelten, ob er es wirklich ist. Andererseits lässt er sich von seinen Jüngern berühren, isst und spricht mit ihnen. Er ist also kein Geist. Der Auferstehungsleib, so schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, und da sieht man, dass er sozusagen der Theologe der Urchristenheit ist. Er ist der Erste, der dafür einen theologischen Begriff findet, für diesen Leib Jesu, den Auferstehungsleib. Es ist ein Soma Pneumatikon, steht da auf Griechisch. Soma, somatisch kennen Sie als Fremdwort, Pneuma, Geist. Soma Pneumatikon heißt zu Deutsch ein Geistleib. Sowas gibt es nicht. Für griechische Philosophie ist solch eine Behauptung ein Skandal, ja, dass Jesus einen Geistleib getragen hat. Zumal die ganze griechische Philosophie darauf hofft, dass die Seele, der Geist vom Kerker des Körpers befreit wird am Ende des Lebens. Paulus als guter Jude kann sich die Ewigkeit nicht anders als leiblich vorstellen, aber als verwandelte Leiblichkeit, als eben ein Geistleib. Das ist deswegen so ungeheuer wichtig, weil nur dadurch auch klar wird, dass Jesus, der auferstandene Jesus, etwas Exzeptionelles ist. Es hat ja auch zu Jesu Lebzeiten Auferstandene gegeben. Aber das waren alles Wiederbelebte. Ja, der Sohn der Witwe zu Nain, das war kein Auferstandener, es war ein Wiederbelebter. Der ist wieder gestorben. Und das gilt auch für Lazarus. Auch der war lediglich wiederbelebt. Er ist wieder gestorben. Jesus ist der Erste und bisher Einzige, bei dem das anders war. Der trägt bereits diesen neuen Leib der Ewigkeit an sich. Und das macht es so furchtbar schwierig für viele Menschen heute, das zu glauben. Weil hier wirklich etwas radikal Neues in unserer Welt angebrochen ist, wenn es denn stimmt. Dass in ihm, in seiner Auferstehung, seiner Geistleiblichkeit bereits die neue Welt Gottes erschienen ist. An einer Stelle in der Weltgeschichte. Ein weiterer Gedanke, Auferstehung zwischen Jenseits, Vertröstung und Verlust der Auferstehungshoffnung. Wir leben ja in einer merkwürdigen Zeit, war wahrscheinlich immer so, und dürfen nicht verschweigen, dass es in der Geschichte des Christentums Phasen gab, in denen die Hoffnung auf die Auferstehung und den Himmel missbraucht wurde. Und zwar missbraucht als Jenseitsvertröstung. Die Hoffnung auf die Auferstehung und den Himmel verhinderte den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Daher der Vorwurf von Karl Marx, dass Religion Opium für das Volk sei. Und trotzdem, der Glaube an die Auferstehung ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Aber er darf das Ja zum irdischen Leben und das Engagement für den Nächsten in der Welt nicht verdrängen. Ja, man muss sagen, der Glaube an die Auferstehung beinhaltet erst in zweiter Linie die Erwartung von Gottes Ewigkeit. In erster Linie verleiht er Hoffnung für die Welt und Kraft für das persönliche Leben mit seinen Aufgaben. Mit Dietrich Bonhoeffer gesprochen, Zitat: Schon richtet sich unser Blick auf das Letzte, aber noch haben wir unsere Aufgaben, unsere Freuden und unsere Schmerzen auf dieser Erde, und die Kraft des Lebens ist uns durch Ostern zuteil. Ist ja eigentlich ein verrückter Gedanke, den Bonhoeffer hier äußert, den ich aber für richtig finde. Die Auferstehung hat primär die Wirkung und Aufgabe, uns an unsere Aufgaben hier und heute zu verweisen. Und erst in zweiter Linie auf das Letzte, auf die Ewigkeit hin zu orientieren. Nur derjenige, der ganz in der Welt lebt, mit ihren Herausforderungen und Aufgaben, mit ihren Nöten und Freuden, kann auch ganz mit Gott verbunden sein, in der Vorfreude auf die Ewigkeit und den Himmel. Noch einmal Bonhoeffer: Ich fürchte, dass die Christen, die nur mit einem Bein auf der Erde zu stehen wagen, auch nur mit einem Bein im Himmel stehen. Wunderbarer Satz. Ich fürchte, dass die Christen, die nur mit einem Bein auf der Erde zu stehen wagen, auch nur mit einem Bein im Himmel stehen. Jedenfalls meine geistlichen Väter und Mütter haben mir das vorgelebt. Die standen mit beiden Beinen auf der Erde, verstanden es auch, das Leben zu genießen, sich auch furchtbar über das Leben zu beklagen gleichzeitig, aber sie hatten deswegen auch die Eigenschaft, mit beiden Beinen bereits im Himmel zu sein. Schwer zu erklären, wie sowas möglich ist. Heute stehen wir allerdings vor dem umgekehrten Problem. Die Christenheit in Europa hat keineswegs zu viel Sehnsucht nach der Ewigkeit. Im Gegenteil, sie hat die kraftvolle Hoffnung auf die Auferstehung und den Himmel weithin verloren. Es gibt einen sehr schönen Satz von Eberhard Jüngel, früher systematischer Theologe in Tübingen, das war so der wichtigste Theologe, der evangelische Theologe in Deutschland, viele Jahre. Er hat Folgendes einmal gesagt: Als Kinder der Aufklärung haben wir inzwischen das Diesseits so sehr lieben gelernt, dass wir im Gefolge Ludwig Feuerbachs aus diesseits blinden Kandidaten des Jenseits zu jenseits vergessenen Studenten des Diesseits geworden sind. Haben Sie alle verstanden? Ja? Aus diesseits blinden Kandidaten des Jenseits sind wir zu jenseits vergessenen Schülern des Diesseits geworden. Die christliche Hoffnung, so das Ende seiner Aussage, auf ein Leben in Gottes kommendem Reich hat sich zum bloßen Interesse an einem Leben vor dem Tod ermäßigt. Wie langweilig, möchte man ausrufen. Übrigens ist das die einzige Stelle, wo sich im Osten Deutschlands eine leise Gemütsveränderung gesellschaftlich anbahnt, dass die nachwachsende Generation in atheistischen Familien, also ich meine jetzt die Enkelgeneration, auch schon erwachsen, 18 bis 28, dass die ein signifikant höheres Interesse hat an der Frage nach dem, was nach dem Tod kommt, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das ist die einzige Einbruchstelle, kann man sagen, in den platten Atheismus. Dass Menschen sich fragen, offensichtlich gegen ihre Eltern und Großeltern, ob es nicht vielleicht doch was geben könnte nach dem Tod. Während in den Familieninterviews die Großeltern und die Eltern ganz klar daran festhalten, mit dem Tod ist alles vorbei. Das ist deswegen so ungewöhnlich, weil normalerweise der Habitus, der religiöse Habitus durch die Eltern und Großeltern uns vermittelt wird und nur sehr selten eine Veränderung stattfindet. Also hier ist sozusagen eine Einbruchstelle, ich will noch nicht sagen Gottes, aber vielleicht der Transzendenz. Auch als Christen haben wir uns leider in das Diesseits verliebt und verkrallt. Und deswegen sind wir oft so verwundbar, so ängstlich, so ratlos, so untröstbar geworden. Tief hat sich die Skepsis gegenüber der Auferstehungshoffnung in die Seele des Europäers eingegraben. Ist ein solcher Glaube nicht doch bloß billige Vertröstung? Leicht zu erklären angesichts von seelischen Schmerzen beim Verlust eines geliebten Menschen. Nur so kann man sie aushalten. Ist die Hoffnung auf die Auferstehung tatsächlich bloß eine seelische Krücke, um der schmerzlichen Realität nicht ins Auge sehen zu können? Oder sollte doch mehr dran sein an dieser Hoffnung? Ich stände natürlich nicht hier, wenn ich nicht dieser Meinung wäre. Viele fühlen sich vom immer schneller werdenden technischen Fortschritt bedroht in unserer Gesellschaft. In einer Risikogesellschaft hat das, was heute noch gilt, morgen schon seine Bedeutung verloren. Zugleich verlieren die Familien-, Freundschafts- und Nachbarschaftsnetze an Stabilität. Es beherrscht uns alle ein Gefühl der Verunsicherung. Und ich könnte mir vorstellen, dass angesichts dieser Situation die Hoffnung auf die Erneuerung der Welt und des persönlichen Lebens durch die Auferstehung eine Entlastung darstellt. Ich vermag mit dem Blick auf den Himmel trotz aller Unsicherheiten und Ängste getröstet weiterzuleben. Werdet dem Himmel treu, meine Brüder und Schwestern. So sollten wir heute in Umkehrung des berühmten Nietzsche-Satzes sagen lernen. Werdet dem Himmel treu, meine Brüder und Schwestern. Warum? Nur wo das Ziel deutlich ist, wird der Weg leicht. Wo die Straße im Nichts zu verlaufen scheint, verlieren wir die Kraft zu gehen. Deswegen hat die Mystikerin, jüdisch-christliche Mystikerin Simone Weil Folgendes festgehalten: Nicht die Religion, die Revolution ist Opium für das Volk. Die Geschichte gibt ihr Recht. Alle Revolutionen waren Opium für das Volk. Es wurden eigentlich immer nur die Eliten ausgetauscht. Aber nicht automatisch eine Verbesserung der Lebensverhältnisse erreicht. Neben den Auferstehungsberichten kennt das Neue Testament die Erzählung von der Himmelfahrt Jesu Christi. Ich dachte, ich muss Ihnen heute alles zumuten, was möglich ist. Erst die Himmelfahrt bringt seine Auferstehung nämlich zum Ziel. Warum? Die Himmelfahrt bedeutet einen doppelten Regierungsantritt Jesu Christi. Zum einen setzt Gott ihn ein, zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Zum anderen wird Christus von Gott zum Haupt der christlichen Gemeinde bestimmt. Also das heißt, die Regierung Jesu hat zwei Brennpunkte, die Welt und die Kirche. Jesus ist der Herr über Kirche und Welt. Das vergessen wir oft. Jesus ist nicht bloß der Herr über die Kirche, er ist die Christenheit oder die Gemeinde. Nein, nein, er ist auch der Herr über die Welt. Beides ist schwer nachzuvollziehen. Wenn wir unsere Kirche anschauen, fangen wir an zu stöhnen. Wie kann das sein, dass Jesus hier der Herr ist? Bei Ihnen ist es wahrscheinlich besser in Ihrer Gemeinde oder Ihren Gemeinden, aus denen Sie kommen, aber vielleicht auch nur etwas besser. Und bei der Welt ist es noch schwieriger zu glauben, dass Jesus der Herr über die Welt sein soll. Denn wenn wir uns die Nachrichten morgens oder abends, wann auch immer, vor Augen stellen lassen, da haben wir doch den Eindruck, dass die Situation der Welt dieser Aussage geradezu ins Gesicht schlägt, dass Jesus der Herr über die Welt ist. Vielleicht können wir auch den nächsten Text noch nehmen. Das ist eigentlich nur ein Vers. Und alles hat er, gemeint ist Gott, unter Jesu Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Und ein Grieche, der hört, wenn er alles hört, natürlich immer das All, also den Kosmos, die ganze Welt und nicht nur die Welt, alles eben, den Kosmos. Jesus ist der Allherrscher. Wie haben wir uns die Regierung Jesu Christi vorzustellen? Vielleicht hilft uns der Vergleich mit weltlichen Regierungen, die Besonderheiten der Regierung Jesu in den Blick zu bekommen. Die Regierung Jesu unterscheidet sich nämlich grundsätzlich von der Art und Weise, wie menschliche Regierungen ihre Macht ausüben. Die Regierung Jesu ist allumfassend im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen wird in den orthodoxen Kirchen Jesus als Pantokrator oben in der Hauptkuppel der Kirche bis heute dargestellt, also als Herrscher über das All. Er regiert nicht nur über die sichtbare Welt und ihre Regierungen, sondern ist auch der Herrscher über die unsichtbaren Mächte des Himmels. Es gibt nichts und niemanden, der seiner Regierungsgewalt widerstehen könnte. Immer wieder hat es im Verlauf der Geschichte Könige und Diktatoren gegeben, die auch die Weltherrschaft anstrebten. Zuletzt wahrscheinlich der Kommunismus, also die Sowjetunion. Aber die Reihe der Namen dieser Diktatoren und Könige ist lang. Sie reicht von Alexander dem Großen über Augustus, Genghis Khan, Napoleon bis zu Hitler. Sie alle sind gescheitert. Von Jesus Christus wird im Neuen Testament nun das Unglaubliche behauptet, dass er von Gott selbst zum Weltenherrscher eingesetzt worden ist. Aber nicht nur die grenzenlose Weite der Herrschaft Jesu Christi unterscheidet ihn von allen weltlichen Herrschern. Auch in der Dauer seiner Regierung liegt ein fundamentaler Unterschied zu jeder weltlichen Regierung. Jesus hat Zeit. Anders als Angela Merkel, dessen Regierung, glaubt man nicht, aber es ist so, zeitlich begrenzt ist. Jesus hat an Himmelfahrt für alle Zeit die Regierung über die Welt angetreten. Er denkt deshalb nicht in Wahlperioden. Seine Herrschaft ist ohne Ende. Beim Blick auf die Weltgeschichte wird der Glaube an den Regierungsantritt Jesu einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. Ich denke, dass deswegen der Himmelfahrtstag auch zu den verklungenen Festen der Christenheit gehört und den Namen auch noch gewechselt hat zum Vatertag. Ist nicht in der Welt seitdem alles geblieben, wie es immer schon war? Haben nicht weiterhin die weltlichen Herrscher das Sagen? So denken, denke ich, die meisten Menschen unserer Gesellschaft. Barack Obama, Wladimir Putin und in der EU Angela Merkel, das sind die, die das Sagen haben. Ist die Hoffnung auf die Herrschaft Jesu Christi wirklich mehr als eine fromme Illusion? Ich meine, dass man angesichts dieser Einwände, die man ernst nehmen muss, sich klar machen muss, worin das Ziel und die Praxis der Regierung Jesu besteht. Sie unterscheidet sich nämlich nicht nur durch ihre Reichweite, das All und ihre Dauer ewig von allen anderen Regierungen. Auch das Ziel und die Art und Weise, in der Jesus seine Regierung ausübt, sind gänzlich verschieden von weltlichen Regierungsweisen. Die Regierung Jesu zielt auf den Frieden der Welt, den alles umspannenden, schon im Alten Testament verheißenen großen Shalom. Und das heißt, dass wenn dieser Friede Wirklichkeit werden soll, dass dann mindestens 4 Friedensstörungen überwunden werden müssen. Die Konflikte zwischen Mensch und Gott, die Konflikte unter uns Menschen, die Konflikte zwischen Mensch und übriger Schöpfung und natürlich auch die Konflikte in uns selber, die wir permanent mit uns persönlich auszufechten haben. Diese Konflikte, theologisch gesprochen Sünde und Schuld, können überwunden werden, weil Jesus am Kreuz Frieden gemacht hat. Und zwar zwischen Gott und Mensch und damit die entscheidende Voraussetzung erfüllt hat, dass dieser umfassende Shalom Wirklichkeit werden kann. Und deswegen singen die Engel bei seiner Geburt in Lukas 2, 14, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. In den Erzählungen von der Himmelfahrt Jesu wird ausdrücklich festgehalten, dass die Regierung Jesu in der Verkündigung des Evangeliums konkret wird. Es geht darum, dass gepredigt wird im Namen Jesu Christi Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also das heißt, der Friede Gottes beginnt im menschlichen Herzen durch die Versöhnung mit Gott, wenn jemand anfängt, an das Evangelium zu glauben. Allerdings, das Ziel der Regierung Jesu ist ja weltumfassend. Es geht ihm um den Frieden der ganzen Welt und damit auch um die Befriedung gesellschaftlicher Konflikte. Auch dahinter darf die Verkündigung der christlichen Gemeinde nicht zurückbleiben. Vielleicht haben wir ja hier großes Glück im Osten Deutschlands, dass die Ereignisse der friedlichen Revolution veranschaulichen können, wie die Kraft des Evangeliums sich auch auf dem Feld von Politik und Gesellschaft auszuwirken vermag. Allerdings, wenn beim Einsatz für die Verbesserung der Gesellschaft die Seele des Menschen übersehen wird, verkommt das Evangelium zu einer Weltverbesserungsideologie. Jesus interessiert sich bei der Durchsetzung seiner Regierung zuallererst für den Einzelnen. Das lässt sich am Verhalten des irdischen Jesus schon ablesen. Jesus sieht den Zachäus, klein von Gestalt, auf einem Baum sitzen, bleibt stehen und spricht zu ihm: Zachäus, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Also nicht irgendwie in ganz Jericho, nein, bei diesem einen will er einkehren. Noch einmal Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph. Er war überzeugt, dass ein Mensch überhaupt erst dadurch zum Einzelnen wird, dass Jesus ihn persönlich anspricht. Erst indem ich auf die Anrede Jesu höre und auf sie antworte, werde ich mir meiner unverwechselbaren Persönlichkeit bewusst. Das war übrigens ein wesentlicher Grund, der mich vom Glauben überzeugt hat. Dass meine Lehrerin, man konnte allerlei Kritisches über sie sagen, aber etwas konnte man nicht übersehen. Das war eine wirkliche Persönlichkeit und überragte die anderen Lehrer und Lehrerinnen um Haupteslänge, obwohl sie ganz klein von Gestalt war. Der zweite Brennpunkt der Herrschaft Jesu Christi neben der Herrschaft über die Welt und alle Mächte ist seine Herrschaft über die christliche Gemeinde. Vielleicht wird es jetzt noch einmal spannend. Wie sieht denn diese Herrschaft über die christliche Gemeinde aus? Dabei fällt zunächst die unterschiedliche Wortwahl in Epheser 1, 22 auf. Im Hinblick auf die Herrschaft über die weltlichen Reiche und Machthaber heißt es, dass Gott alles unter die Füße Jesu Christi getan hat. Das ist kein sehr schönes Bild, unter die Füße. Ja, ist ein Buch, ein Bild der Unterwerfung. Wie heißt es im Hinblick auf die Herrschaft Jesu über die christliche Gemeinde? Da wird erstaunlicherweise etwas ganz anderes gesagt, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Damit ist weniger das Motiv der Herrschaft als vielmehr das der Zusammengehörigkeit betont. Denn ein Leib kann nicht ohne das Haupt sein. Aber genauso wenig vermag das Haupt ohne den Leib zu existieren. Ich bin mir bewusst, das ist ein gewagtes Bild, aber das ist ein Bild, das im Neuen Testament steht. Das also nicht von mir etwas stammt. Es ist ein Bild, das eindrucksvoll zum Ausdruck bringt, dass beide, Haupt und Leib, Jesus und Gemeinde, voneinander abhängig, aufeinander angewiesen sind. Der besonnene Apostel Paulus gerät ins Schwärmen, indem er das Bild vom Haupt und Leib noch weiter entfaltet. Das ist übrigens einer der Gründe, warum die historisch-kritische Bibelauslegung ja den Epheserbrief Paulus abspricht. Von einem Schüler. Ja. Paulus war viel zu nüchtern, als so ein Bild zu entwickeln vom Haupt und von dem Leib als Christus und der Gemeinde. Paulus schreibt, die Gemeinde enthält die Fülle Jesu Christi. An der Gemeinde lässt sich also ablesen, wer Jesus Christus ist. Vielleicht sind wir als evangelische Christen angesichts eines derartigen Lobes der Gemeinde etwas skeptisch. Dennoch, das Loblied auf die Gemeinde Jesu Christi, das Paulus anstimmt, sollte uns vielleicht ins Nachdenken bringen. Vielleicht ist es nötig, unsere innere Meinung von Kirche und Gemeinde noch einmal zu überdenken. Was bedeutet nun das Hauptsein Jesu Christi über die christliche Gemeinde? Wie sieht seine Leitung der Gemeinde konkret aus? In der Bergpredigt lädt er seine Nachfolger und Nachfolgerinnen zu einem hohen, sorglosen Leben ein, das auf den Segen Gottes vertraut. Die Vögel unter dem Himmel und die Lilien auf dem Feld sind Denkmale der Fürsorge Gottes. Sie sind vorbildlich in ihrer Freiheit von materiellen Sorgen. Jesus will also für die leiblichen und seelischen Wünsche seiner Nachfolger sorgen. Und neben dem leiblichen Wohl sorgt Jesus auch für das geistliche Wohl seiner Leute. Also wir dürfen frei sein von der Sorge um unser ewiges Heil. Der Anteil am ewigen Leben Gottes, das ist Jesu Geschenk an uns. Die Aufgabe aller Christen besteht in der Verkündigung des Evangeliums durch Wort und Tat. Nur so kann die Regierung Jesu Christi durchgesetzt werden. An vielen Stellen im Neuen Testament wird diese Verkündigung des Reiches Gottes als ein riskantes Unternehmen beschrieben. Was heißt riskantes Unternehmen? Firmenpleiten inbegriffen. Misserfolge gehören unweigerlich dazu. Und sie sind übrigens nicht automatisch auf das Versagen der Nachfolger Jesu zu rechnen. Das ist auch eine ganz wichtige Beobachtung. Wir müssen uns nicht zermartern, wenn unser Wort bei anderen nicht ankommt. Das ist nicht automatisch unser Fehler. Obwohl wir uns natürlich prüfen müssen, ob es unser Fehler ist. Kirche und Theologie stehen heute in Gefahr, angesichts langsam, aber stetig abnehmender Kirchenmitgliedszahlen und gesellschaftlicher Dauerkritik, die Basis des Glaubens und der christlichen Ethik zur Disposition zu stellen. Das ist psychologisch leicht nachvollziehbar. Jeder Mensch, auch jede Gruppe, will von anderen anerkannt sein. Und es ist auf Dauer sehr schwer, eine Minderheitenposition zu vertreten, Ablehnung und Widerstand zu ertragen. Das gilt erst recht in einer erfolgsorientierten Gesellschaft wie der bundesdeutschen. Als Christen sollten wir uns jedoch daran erinnern, die Wahrheit des Evangeliums, dass Gott selbst in seinem Sohn Jesus in die Welt gekommen ist, um für uns zu leiden, zu sterben und aufzuerstehen und uns Anteil an seinem göttlichen Leben zu geben, die bleibt unverbrüchlich. Ganz egal, wie viel Menschen dieser Wahrheit sich anschließen oder wie wenige. Vielleicht, ich bin ja aus dem Westen vor 10 Jahren gekommen, aber vielleicht haben diejenigen von Ihnen, die aus dem Osten stammen, hier geboren wurden, aufgewachsen sind, groß geworden sind, den übrigen deutschen Christen etwas voraus. Sie haben schon etwas Übung darin, was es heißt, als Christen einer Minderheit anzugehören und sich nicht irre machen zu lassen durch diesen Minderheitenstatus. Wo mir aufgefallen ist, das bezieht sich jetzt stärker auf die DDR-Landeskirchen, dass sie selber diesen Minderheitenstatus eigentlich nicht verkraftet haben und mit allen Mitteln versucht haben, dem DDR-Staat nahezubringen, wir sind eigentlich die besseren Staatsbürger als alle anderen. Motto Kirche im Sozialismus. Ich wage mich jetzt weit aus dem Fenster. Und der Staat musste der Kirche immer wieder sagen, nein, nein, ihr seid ihr, wir sind wir, ihr habt mit uns zunächst mal gar nichts zu tun. Im Grunde genommen war der SED-Staat verantwortlich dafür, dass die Kirche immer wieder zu ihrer Sache gefunden hat. Diese Gewissheit, dass ganz egal wie viel Glauben oder nicht Glauben letztlich, die verleiht inneren Frieden und Überzeugungskraft nach außen. Gleichzeitig kann sie auch vor fundamentalistischer Selbstabschließung bewahren. Christen brauchen die Fenster nicht zuzumachen, also die Rollläden nicht herunterzulassen und sich in ein vermeintlich sicheres christliches Ghetto zurückzuziehen. Nach dem Motto, wenigstens darin soll Jesus der Herr sein. Nein, Jesus ruft seine Jünger auf den schmalen Weg der Nachfolge. Und der schmale Weg sollte nicht mit dem engen verwechselt werden. Worin unterscheiden sich schmaler und enger Weg der Nachfolge? Der enge Weg hat rechts und links Mauern. Die verhindern vielleicht, dass die auf dem Weg schon sind, von ihm abkommen. Aber sie sorgen dummerweise dafür, dass kein anderer auf den engen Weg kommen kann. Sei denn, Er klettert über die Mauer, aber das ist schon schwierig. Da muss er schon mal wissen, dass dahinter ein Weg läuft. Die Herrschaft Jesu Christi setzt einen Raum der Freiheit voraus. Und dafür bietet unser Rechtsstaat gute Voraussetzungen. Deutschland garantiert Religionsfreiheit. Niemand darf zum Glauben gezwungen werden. Und deswegen ist es gut, dass wir Christen das religiöse Monopol verloren haben. Jeder muss, ohne gesellschaftliche Nachteile befürchten zu müssen, auch in Distanz zum christlichen Glauben leben können. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille unseres Grundgesetzes. Die andere Seite, die gerade im Osten Deutschlands offensichtlich eher unbekannt ist, besagt Folgendes. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes wollten nicht nur die Freiheit von der Religion, sondern sie wollten auch die Freiheit zur Religion sicherstellen. Jeder und jede in unserer Gesellschaft muss die Chance haben, den christlichen Glauben und die damit verbundenen Werte kennenzulernen. Das allein ist der Grund, warum es Religionsunterricht in kirchlicher Trägerschaft an öffentlichen Schulen gibt, der vom Staat bezahlt wird. Das ist der Grund, warum die Kirchen Sendezeiten in öffentlich-rechtlichen Sendern eingeräumt bekommen haben. Und das ist der Grund, warum es theologische Fakultäten an staatlichen Universitäten zur Ausbildung des kirchlichen Nachwuchses gibt. Es gibt noch andere Beispiele. Das alles soll klar machen, Freiheit von der Religion ist die eine Seite der Medaille, aber Freiheit zur Religion die andere, und die über der ersten Medaillenseite nicht übersehen werden darf. Danke fürs Zuhören.